Morgen. Ich habe diese Woche eine E-Mail von Barry Powell aus Siegen bekommen. Da gibt's 2-3 Plätze noch für ihre Ehefreizeit am 5., 6., 7. April, das Wochenende. Wenn ihr Interessen als Ehepaar habt für sowas, dann komm auf mich zu nach dem Gottesdienst und ich kann dir euch die Information weitergeben. Okay? Wir sind in Markus Kapitel 2. Wir wollen Verse 23 bis 28 oder eigentlich Kapitel 2, Vers 23 bis 3, 6 heute Morgen angucken. So schlag bitte da auf. Jesus, danke für dein Wort. Danke, Herr, für die Möglichkeit, jetzt in dein Wort hineinzuschauen. Herr, wir freuen uns auf die Zeit mit dir. Herr, wir kommen zu dir mit offenen Händen und bitten dich, dass du zu uns redest, dass du unsere Hände füllst, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus. In deinem Namen. Amen. Und es begab sich, dass er am Sabbat, das ist Jesus, durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er zur Zeit des hohen Priesters Abjata in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester? Und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat würde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Wir sehen die schönen Getreidefelder an einem späten Frühlingssamstag in Israel. Als Jesus und seine Jünger durch die Felder gehen, um die reifen Ähren zu pflücken und sie in den Händen zu zerreiben, bis nur noch das Korn übrig ist. Es ist ein echt idyllisches Bild, was hier für uns geschrieben wird. Aber wir lesen, dass sie dies an einem Sabbat taten. Und die allgegenwärtigen Pharisäer waren da. Und sie haben die beobachtet und seine Jünger. Man kann die kritischen Augen sehen da in diesem Text. Als sie gesehen haben, dass die Jünger diesen Korn in den Händen hätte und angefangen hat zu essen. Markus hat begonnen für uns, den Konflikt zu beschreiben, den Jesus mit den verschiedenen religiösen und auch politischen Gruppen in Israel zu dieser Zeit hatte. Und wir werden heute Morgen sehen, wie dieser Konflikt auf eine neue Ebene eskaliert. Und diese Eskalation beginnt damit, dass die Pharisäer sehen, wie die Jünger Jesu tun und fragen, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Die Frage ist, warum hat Gott den Sabbat geschaffen? Zum welchen Zweck ist der Sabbat da? Und die Bibel beschreibt im Alten Testament genau, warum Gott uns einen Sabbat gegeben hat. Wir sehen das erstens in den 10 Gebote, in 2. Mose Kapitel 20, Vers 9 bis 11. Das Alte Testament nennt 2 Gründe aber auch, warum Israel den Sabbat halten sollte. Erstens, weil es mit Gottes Schöpfungswert übereinstimmt. Wir sehen das in 1. Mose Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde vollenden samt ihren ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. So, wir sehen da klar und deutlich, dass Gott in sechs Tage die Welt geschaffen hat. Und am siebten Tag hat Gott einen Ruhetag gehabt, hat nicht gearbeitet. Und genauso ist unsere Woche so entstanden. Wir sollen für sechs Tage arbeiten, wie Gott sechs Tage gearbeitet hat, und einen siebten Tag haben, in dem wir ruhen. Gibt es aber auch einen zweiten Grund, warum wir einen Sabbat halten sollen? Und das ist in 5. Mose Kapitel 5, Vers 12 bis 15. Und hier sagt Gott: Halte den Sabbattag und heiligt ihn, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch alle dein Vieh, Gott ist ziemlich ausführlich hier, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst auch bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. So, Israel sollte auch daran denken. Hey, ihr wart irgendwann Knechte. Und ihr habt keine Ruhetag gehabt. Die Ägypter waren hart mit Israel. Sie mussten sieben Tage arbeiten. Und Israel sollte anders mit ihrer Diener umgehen und mit ihrer Söhne und Vieh umgehen. Soll einen Tag geben, an dem alle ruhen können. Aber auch wir sehen hier, dass es ein Tag war, wo sie darüber nachdenken soll, wie Gott sie aus dem Sklaverei befreit hat. Gott befiehlt am Sabbat, dass die Menschen nicht arbeiten, sondern ruhen sollten. Klingt doch toll, oder? Was für ein cooler Gott. Gott ist immer in seiner Weisheit, baut in seine Schöpfung sechs Tage Arbeit und ein Tag Ruhe ein. Und Gott will, dass die Menschen arbeiten, aber er will auch, dass die Menschen ruhen, so wie er nach der Schöpfung geruht hat. Nur denken wir als Menschen, was heißt das genau? Was ist Paragraph 1? Was ist Paragraph 2? Was ist Paragraph 3? Was ist denn Arbeit? Was ist denn keine Arbeit? Wo ist die Grenze? Ich bin kein Experte für das Judentum, aber Leute, die ich sehr vertraue, haben geschrieben, dass die Rabbiner für Israel 39 Definitionen für Arbeit definiert haben. Und innerhalb dieser 39 Definitionen haben sie sechs kleineren Kategorien, damit die Menschen wissen, was Arbeit ist und was nicht Arbeit ist. Das ist schon kompliziert. Als Gott es wollte, viel mehr kompliziert, als Gott es wollte. Er hat einfach gesagt, arbeite nicht. Und der Mensch denkt, nee, wir müssen Paragraph 1 und Paragraph 2 haben. Wir müssen wirklich definieren, was Arbeit bedeutet, anstatt einfach Gott zu vertrauen. Und als Jesus und seine Jünger an diesem schönen Frühlingstag durch das Kornfeld gingen, waren sie nach dem Bericht des Matthäus hungrig und begannen, das Korn zu pflücken, zu ernten, zu essen. Und für die Juden, für die Pharisäer und ihre von Menschen gemachten Gesetz war das Arbeit. Das war ein Verstoß gegen ihre Traditionen in Bezug auf den Sabbat. Aber die Jünger taten eigentlich nichts Falsches. Nach dem Gesetz in 5. Mose dürfte man durch das Feld seinen Nachbar gehen und Getreide mit den Händen pflücken und essen. Aber man dürfte nicht mit der Schüssel aus dem Feld seinen Nachbar gehen und alles ernten. Das Einzige, worüber sich die Pharisäer beschweren konnten, war, dass dies gegen ihr Verständnis von Arbeit am Sabbat verstieß. Und weil sie neidisch auf Jesus waren, nutzten sie diese, um sie ihn anzugreifen. Wie antwortet Jesus auf diesen Angriff? Er beantwortet ihre Frage, indem er sie auf eine Geschichte aus dem Alten Testament hinweist. Lesen wir hier. Wir lesen von dieser Geschichte, wenn du diese Woche ein bisschen Hausaufgaben machen möchtest, 1. Samuel Kapitel 21, Vers 1 bis 6. Und Jesus fasst die Geschichte für uns und die Pharisäer in den Versen 25 und 26 zusammen. Und diese Geschichte waren David und seine Männer hungrig, als sie vor Saul flohen. So taten sie, was normalerweise nicht erlaubt war. Und aßen von dem Schaubrot das gebacken und in die erste Kammer der Stiftshüter normalerweise lag. Und normalerweise dürften nur die Priester von den Schaubroten essen. Aber in diesem Fall aßen David und seine Männer aus Hunger und menschlicher Not dieses Brot. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass sie dafür verurteilt wurde. Pharisäer waren Männer, die gesagt haben, hey, wir kennen unsere Bibeln sehr gut. Und Jesus zeigt hier drauf eine Geschichte, wo eigentlich das Gesetz gebrochen wird. Und will ihnen damit sagen, was Besonderes. Ich glaube, zwei Dinge will Jesus, die Pharisäer, aus dieser Geschichte sagen. Erstens wurde der Sabbat zum Nutzen des Menschen geschaffen. In der Vorstellung der Pharisäer hatten sich das Blatt gewendet. Das, was Gott aus Segen für die Menschen gedacht hatte, war zu einem gesetzlichen Tag mit Geboten und Verboten geworden. Es wurde für den Mensch eine Last, anstatt ihnen zum Segen zu werden. Ich habe gelesen, dass sie so weit gingen, dass sie sagten, man könne auf einen Stein spucken, aber nicht auf die Erde. Denn wenn man auf die Erde spuckt, ist das also, würde man einen Siegelstein machen und damit arbeiten. So lächerlich ist das Gesetz geworden. Und das ist, was wir als Menschen oft tun. Wir gehen mit unseren Regeln weiter, als Gott es jemals beabsichtigt hat. Weil wir nicht damit leben können, Gott und seinem Wort zu vertrauen. Und Gottes Wort findet immer das richtige Gleichgewicht. Wir brauchen es nicht zu ergänzen. Füge deinem Leben kein Gebote hinzu, die Gott selbst nicht in seinem Wort befohlen hat. Warum machst du dein Leben komplizierter, als es sein muss? Wir tun das aber als Menschen. Und Jesus verweist mit seinem Beispiel von David auch etwas anderes hin, nämlich das menschliche Bedürfnis. Der Tag wurde geschaffen, um einem menschlichen Bedürfnis zu entsprechen. Der Mensch braucht Ruhe. Wir wurden nicht geschaffen, um 7 Tage die Woche zu arbeiten. Im Elternhaus meiner Großmutter wurde noch viel Deutsch gesprochen, weil meine Familie eigentlich aus der Gegend von Trier kommt. Und da, ja, weil meine Oma noch ein bisschen Deutsch könnte und ich im Sommer bei meiner Oma oft gearbeitet habe und ich muss ehrlich zugeben, ich war manchmal als Teenager faul. Ja, ich arbeitete Oma, esse McDonald's nachmittags mit meinem Opa, war schöne Zeit. Aber sie haben einen Fischmarkt gehabt und ich musste arbeiten für das Geld, was ich am Ende des Tages bekommen sollte. Meine Oma guckte mich oft an und sagte mir auf Deutsch, schaffe, schaffe, Andrew, gibt immer was zu tun. Wir können jedoch nur bis zu einem bestimmten Punkt arbeiten, bevor unser Körper und auch unser Geist eine Pause brauchen. Wir erleiden körperlichen Schaden, wenn wir nicht ausruhen. Wir können nicht richtig funktionieren, wenn wir nicht ausruhen. Und Gott wusste das und hat dies durch den Sabbat in die Schöpfung aufgenommen. Aber diese Vorstellung von Schaffer, Schaffer ist in uns. Es wurde als Kinder beigebracht. Schaffer, es gibt Arbeit. Wir müssen uns aber lernen zu ausruhen. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns zu hören, dass wir uns ausruhen müssen, als dass wir schaffen, schaffen müssen. Weil wir schaffen, schaffen gerne. Wir machen das oft. Aber wir müssen auch lernen, dass es Zeit geben soll, wo wir einfach mit Gott vielleicht ein gutes Buch auf dem Sofa legen können. Das ist keine schlechte Sache. Zweitens, wir lernen hier, weil Jesus den Sohn des Menschen ist. Jesus als Mensch versteht das Bedürfnis des Menschen nach Ruhe. Wir vergessen das oft bei Jesus. Jesus wurde müde. Er war als Mensch erschöpft nach seinem langen Tag. Er schwitzte als Zimmermann. Er wusste in seiner Menschlichkeit, was es bedeutet, Ruhe zu brauchen. Aber Jesus war nicht nur Mensch, er war auch Gott. Und das haben wir auch in diesem Titel Sohn des Menschen gesehen, in Daniel Kapitel 7, vor ein paar Wochen. Jesus als Gott ist in der Lage zu definieren, was der Sabbat wirklich ist. Wie hat Gott den Sabbat definiert? Wie hat Jesus den Sabbat praktiziert? Er hat ihn als einen Tag definiert, an dem sich die Menschen körperlich erholen. So wie Gott nach 6 Tagen Arbeit geruht hat. Er definiert ihn als einen Tag der geistlichen Besinnung. Wir haben darüber gesprochen, dass Israel darüber nachdenken sollte, wie Gott sie aus der Sklaverei in die Freiheit gerufen hat. So ist auch der Sabbat ein Tag, in dem Gott sein Volk aufruft über sein Werk am Kreuz und das neue Leben, das er uns in Christus geschenkt hat, nachzudenken. Das ist es, was wir jeden Sonntagmorgen gemeinsam tun. Wir beten an, wir lesen Gottes Wort und wir haben Gemeinschaft, so dass wir an Gott erinnert werden und dadurch im inneren Mensch gestärkt werden, wie Paulus in Epheserbrief schreibt. Gottes Absicht war nie Gesetzlichkeit. Dafür hat er den Sabbat nicht geschaffen, sondern die Befriedigung der körperlichen und geistlichen Bedürfnisse der Menschen durch den Tag. Gott liebt dich. Er lädt dich in die Freiheit der Ruhe ein. Nicht in die Knechtschaft der Gesetzlichkeit. Das ist so wichtig für uns zu lernen. Was sehen wir hier? Wir sehen, dass wir kein Gesetz machen müssen in unserem Leben, wo Gott kein Gesetz selbst macht. Wir lernen, dass wir die Freiheit genießen sollen, die wir in Jesus haben. Und dass wir sehen, dass wir auch einen Sabbat praktizieren sollen für unsere körperliche und geistliche Gesundheit. Es ist wichtig. Aber Markus ist noch nicht fertig damit, uns zu zeigen, wie Gott über den Sabbat denkt. Und er ist auch nicht fertig damit, uns zu zeigen, wie dieser Konflikt in den verschiedenen führenden Gruppen in Israel tödlich zu werden beginnt. Wir lesen ab Vers 1 in Kapitel 3. Und er ging wiederum in die Synagoge, Jesus. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lautete ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdörrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, was für ein Blick, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus. Und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Anhängern von Herodias Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wo finden wir Jesus? Er ist wieder einmal in der Synagoge, wahrscheinlich in Kapernaum. Das Lukas-Evangelium erzählt uns, dass Jesus dort lehrte. Und in der Menge an diesem Tag ein Mann mit einer verdorrten Hand war. Vielleicht wurde dieser Mann so geboren. Vielleicht hatte er einen Arbeitsunfall, wir wissen es nicht. Aber es gab damals nicht, was mit einer Berufsgenossenschaft vergleichbar gewesen wäre. Wir wissen nicht, ob er arbeiten könnte. Ob er für seine Familie Geld verdienen könnte. Wahrscheinlich nicht. Es war bestimmt eine sehr harte Situation für diesen Mann. Vielleicht war er abhängig von seiner Familie. Dieser Mann aber brauchte unbedingt Hilfe. Aber wer beobachtet Jesus? Der weiß, dass er der Mann mit der verdorrten Hand auch dort war. Die Pharisäer. Das sind sie, die Jesus beobachten hier in diesem Text. In der Text deutet darauf hin, dass sie ahnten, dass Jesus diesen Mann heilen würde. Sie ahnten es. Jesus würde sowas machen. Wir schauen das an. Wir gucken, ob er das macht. Und deshalb starten sie mit einem Augen auf Jesus und mit dem anderen auf den Mann. Warum haben sie das getan? Damit sie ihn beschuldigen könnten, am Sabbat zu arbeiten und deshalb ein Sünder zu sein. Es ist interessant, im Matthäus-Evangelium weist er hin, dass sie Jesus die Frage stellten, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und an diesem Punkt der Geschichte bittet Jesus den Mann, nach vorne zu kommen. Vielleicht hatte er sich hinten versteckt und fragte sich, ob er mit Jesus über seine Hand sprechen könnte. Wir wissen es nicht, aber Jesus wusste, was los war. Und er bat den Mann, nach vorne zu kommen. Archäologen glauben, dass Kapernaum nur zur Zeit Jesu 1500 Einwohner hatte. Es war keine große Stadt, es war ein Dorf, wo jeder jeden kannte. Dieser Mann war bestimmt bekannt. Jeder kannte diesen Mann, jeder kannte seine Geschichte vielleicht. Vielleicht schämte er sich für seinen Arm. Und Jesus ruft ihn inmitten der Menschen, die er kannte. Man kann diesem Mann nicht verübeln, dass er vielleicht nervös oder sogar schüchtern war, vor allem vor Menschen, die er kannte. Aber Jesus fordert diesen Mann auf, sich in der Mitte zu stellen. Und Jesus hält es nicht für nötig, sich vor den Pharisäern und ihre wachsamen Augen zu verstecken. Er war auch nicht der Meinung, dass dieser Mann nicht wegen seiner verdorrten Hand vor seiner Gemeinschaft verstecken musste. Sehen wir, Gesetzlichkeit bringt Scham. Sie sagt uns, dass wir eine Maske aufsetzen sollen. Sie sagt uns, dass wir vor Gott und anderen unehrlich sein sollen, wenn es darum geht, wie es uns wirklich geht. Sie ermutigt dazu, sich zu verstecken, anstatt offen zu sein. Jesus ermutigt hier zu angemessener Ehrlichkeit, damit er das offensichtliche Bedürfnis dieses Mannes nach Heilung erfüllen kann. Die Pharisäer, die religiösen Führer, kümmern sich nicht um diesen Mann und lieben ihn in keiner Weise. Dieser Mann war für ihnen egal eigentlich. Er war nur ein Spielball für sie und ihre Machtstreben im Volk, das sie durch Jesus bedroht sahen. Und Jesus bringt es hier auf den Punkt mit seiner Frage an die Pharisäer: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Dies geht auf den Grundsatz zurück, über den wir heute Morgen in unserem ersten Abschnitt der Schrift gesprochen haben. Wurde der Sabbat für den Menschen gemacht oder wurde der Mensch für den Sabbat gemacht? Für die Pharisäer war die Frage ausschließlich eine Frage des Gesetzes. Paragraph 1, nicht der Moral. Der Moral war die Pharisäer eigentlich total wurscht. Jesus hat die Frage auf die Ebene der Moral. Was ist moralisch? Was ist gut? Was ist richtig? Der Sabbat wurde zum Wohl und Nutzen des Menschen gemacht. Und selbst die Pharisäer machen Ausnahmen. Worauf Jesus in Matthäus Version des Ereignisses in Matthäus Kapitel 12, Vers 11 hinweist. Welcher Mensch, sagt Jesus da, ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in einer Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf, sagt Jesus. Die Pharisäer hatten diese Ausnahme gemacht. Aber dieser arme Mann da, nee. Jesus ist nicht wegen Schafe gekommen. Er kam zum Wohle der Menschheit. Er kam, um uns zu dienen, um uns auf ein besseres Evangelium und ein besseres Reich hinzuweisen. Er ist gekommen, um für die Sünden der Welt zu sterben. Auch wenn das bedeutet, dass er mit der menschlichen Tradition bricht. Menschliche Traditionen haben keinen Vorrang vor Gottes Gesetz. Und wenn sie in einem moralischen Konflikt mit dem Gesetz des Menschen geraten, haben wir Gottes Gesetz und menschliche Bedürfnisse Vorrang vor der Tradition des Menschen. Und diese Pharisäer waren feige. Es gibt kein anderes Wort dafür. Die Antwort liegt auf der Hand. Aber sie waren zu stör. Sie waren zu gesetzlich. Und wie wir noch sehen werden, zu voller Hass, um die Wahrheit zu erkennen. So, was haben sie gesagt? Sie schwiegen. Es gibt kein anderes Wort als feige. Sie schwiegen. Da ist die Wahrheit. Da ist, was sie eigentlich praktizieren sollte. Aber sie schwiegen. Die Härte des menschlichen Herzens sollte uns in Erstaunen versetzen. Nicht nur gegenüber der Wahrheit, sondern auch gegenüber den Mitmenschen. Dies war ein Mann, der gelitten hatte. Dies war ein Mann mit Gefühlen und einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und es war ihnen egal. Und wie reagiert Jesus auf die Härte ihrer Herzen? Ich finde es gut, wie Markus konkret darüber spricht. Er sagt, Jesus schaute auf die Pharisäer, die in geistlichem Hochmut da saßen und nicht bereit waren, das Richtige zu sehen. Und Jesus war zornig. Das ist das einzige Evangelium, wo das Wort vorkommt. Das beschreibt, wie Jesus sie angeguckt hat. Weder Matthäus noch Lukas sagen das. Denkt daran, dass Markus sein Evangelium aus der Perspektive des Petrus für die Römer schreibt. Dass Jesus zornig war, müsse einen Einfluss auf Petrus gehabt haben. Petrus saß da. Er musste Jesus Augen gesehen haben. Und er war eine wichtige Lektion für Petrus. Eine, die im Neuen Testament immer wieder auftaucht, nämlich, dass das Wohlbefinden der Menschen wichtiger ist als menschliche Tradition. Und wahrscheinlich war das auch für die Römer, für die dieses Evangelium geschrieben wurde, ein wichtiger Punkt. Denn viele der römischen Christen waren Sklaven. Als sie dort saßen und hörten, wie dieses Evangelium vorgelesen wurde, mussten sie es tief bewegt haben, wie wichtig es ist, Gott ist, dass Menschen richtig behandelt werden. Und nun bleibt abschließend noch die Frage, hat Jesus gesündigt, weil er wütend war? Darf Jesus wütend sein? Das kommt nicht in irgendwelche Bild, was wir von Jesus sehen. Wir sehen immer einen europäischen Mann normalerweise. Eigentlich war Jesus ein Jude aus dem Mittelosten. Mit einem Schaf in der Hand. Sieht super idyllisch aus. Hat nichts mit Wut zu tun. Kann Jesus auch wütend sein? Wut ist ein im menschlichen Herz oft mit dem Wunsch verbunden, sich zu rächen. Und jemandem etwas Böses anzutun. Das war nicht Jesus hier. Jesus war wütend über das menschliche Herz. Hebert, ein Kommentator, sagt, Zorn gegen die Sünde ist ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden moralischen Natur. Jesu Reaktion entsprach vollkommen seiner Liebe und Barmherzigkeit. In seiner Reaktion auf die mürrische Weigerung der Pharisäer und auf die Wahrheit einzugehen, offenbarte der Mensch gewordene Christus den Charakter unseres heiligen Gottes. Und das ist genau, was wir hier mit Jesus Blick sehen. Gottes Charakter über und Gedanken über den Sünder. Was ist Gott, der Charakter Gottes? Gott hasst die Sünde. Deshalb hat er Jesus inmitten einer gefallenen, hartherzigen Welt gesandt, um die Menschen aus der Sünde herauszurufen, um heilig zu sein, wie er heilig ist. Und Heiligkeit bedeutet, anders zu sein. Gott ist anders. Und das sehen wir hier in Jesus mit seinen Handeln um diesen Mann. Der Mensch meinte, nee, dieser Mann darf an diesem Tag nicht geholfen werden. Jesus guckte ihm an und wollte ihm helfen. Da sagte Jesus zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus. Und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Ich möchte wissen, hier, wie das Arbeit ist. Er führte keine Operation, Jesus. Er berührte ihn nicht einmal. Er sagte dem Mann nur, er solle etwas tun. Und der Mann hat das getan. Jesus als Allmächtiger konnte denken und es wurde getan. Er schuf diesen Mann. Er wusste, was am Arm dieses Mannes repariert werden musste. Und es wurde getan. Stell dir die Szene vor. Die Hand dieses Mannes formt sich plötzlich neu. Die Muskeln werden stärker. Und das, was schwach und beschämend war, wird stark und zu einem Zeichen der Fürsorge und Liebe Gottes für die Menschen. Das war ein Werk der Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das Zeugnis, das Gott in jedem Leben gibt, dass du zu ihm aus dem Schatten kommst. Wie reagieren die Pharisäer auf die Heilung dieses Mannes? Haben sie Halleluja gesagt? Wir lagen falsch. Sie gingen hinaus und schmeiden Ränke mit den Anhängern von Herodias. Die Anhänger von Herodias waren keine religiöse Gruppe, sondern Aristokraten. Sie waren reiche Männer, die die Herrschaft des Herodes unterstützten. Sie waren eine politische Gruppe. Sie waren die politischen Feinde der Pharisäer. Denn die Pharisäer hätten gerne gesehen, wenn die römische Herrschaft ausgetrieben wurde. Das muss uns erstaunen. Sie planen mit ihren politischen Feinden an einem Sabbat den Tod von Jesus, weil sie ihn so sehr hassen. Stellt hier die Härte des menschlichen Herzens mal dem Herzen Gottes gegenüber. Lass das eine Sekunde auf dich wirken. Lass uns dankbar sein, während wir unser letztes Lied singen. Nehmt diesen Vergleich mit in die nächste Woche und freut euch an Gottes Herz. Das Herz des Menschen ist oft hart, aber das Herz Gottes ist weich und liebevoll zu dir. Lass uns aufstehen und beten. Herr, wir danken dir für diese zwei Abschnitte in deinem Wort. Herr, wir sehen, wie hart unsere Herzen werden können. Herr, wir danken dir aber für dein Herz, das so anders ist. Danke, Herr, dass du uns geschaffen hast und dass du uns liebst, dass du gekommen bist, uns aus der Gesetzlichkeit zu rufen, aus Sünder zu rufen. Herr, wir wollen in deiner Freiheit leben, wandern und unsere Beziehung mit dir genießen. Danke, Herr, für diese Bilder. Lass diese Bilder in unsere Köpfe sein diese Woche. Wenn wir auf der Arbeit sind, wenn wir mit unseren Familien unterwegs sind, Herr, wir bitten dich, dass diese Bilder und dein Handeln unser Leben verändern. In deinem Namen. Amen.